Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die insolvente Warenhauskette Karstadt bekommt eine neue Chance. Nach monatelanger Zitterpartie für die 25.000 Beschäftigten stimmte das Essener Amtsgericht heute dem Insolvenzplan zu. Zuvor war das Vermieterkonsortium High Street auf Forderungen von Investor Berggruen eingegangen und hatte geringeren Mieten für die Warenhäuser zugestimmt. Berggruen hat bislang offen gelassen, wie er die Warenhauskette wieder nach vorne bringen will.
Nein, er ist kein neuer Verkäufer bei Karstadt, aber den Unternehmensanstecker bekommt Nicolas Berggruen dennoch. Schließlich sei der deutsch-amerikanische Investor jetzt einer von ihnen, sagen nicht nur die Mitarbeiter in der Filiale am Kudamm.
Das ist nur jetzt ein Anfang, weil wir müssen alle zusammenarbeiten. Und ich sehe mich richtig heute als jetzt ein Arbeiter für Karstadt. Ich arbeite richtig für euch.
Berggruen plant, zunächst alle 120 Häuser zu erhalten und 70 Millionen Euro zu investieren. Details will der Investor in den nächsten Tagen vorstellen. Die Mitarbeiter sind erleichtert.
Ich persönlich für mich kann jetzt in meine Zukunft mit meinem Unternehmen starten, mit dem ich alt werden möchte.
Optimismus bei allen, die an der Rettung von Karstadt beteiligt waren.
Wir alle wissen, Karstadt ist noch nicht über den Berg. Aber jetzt hat Karstadt, jetzt haben Sie mit Herrn Berggruen gemeinsam eine reelle Chance, dieses Unternehmen wieder flott zu kriegen, zu zeigen, was in diesem Unternehmen steckt.
Ich hoffe sehr darauf, dass bei allen Konflikten, die es logischerweise geben wird, zwischen Beschäftigten, Gewerkschaft und Unternehmensleitung und Eigentümer, dass wir immer Lösungen finden, die im Interesse der Beschäftigten sind, die im Interesse von Karstadt sind, und verdienen darf man auch noch dabei.
Voraussichtlich am 1. Oktober wird der Insolvenzverwalter Nicolas Berggruen das Unternehmen Karstadt schlüsselfertig übergeben.
Der Streit um die Thesen von Bundesbankvorstand Sarrazin hat eine neue Integrationsdebatte ausgelöst. Bundespräsident Wulff und Kanzlerin Merkel mahnten zu einer sachlichen Diskussion. Merkel bewertete es als Schlüsselaufgabe für Deutschland, Zuwanderer einzugliedern. Die Menschen sollten am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können, sagte sie der türkischen Zeitung Hürriyet. Sie müssten sich aber auch aktiv darum bemühen.
Die Integration von Zuwanderern wurde von der Politik erst spät als Problem erkannt. Ungesteuerte Einwanderung hat in vielen deutschen Städten zu Spannungen geführt. Zwischen Deutschen und Ausländern, aber auch zwischen Zuwanderern verschiedener Schichten und Herkunftsländer. Die Bundeskanzlerin bezog heute Stellung zum Stand der Integration in Deutschland.
Integration ist immer ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir offen sein, die zu uns kommen und hier dauerhaft leben wollen, zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite müssen natürlich auch Gesetze eingehalten werden und vor allen Dingen muss auch die deutsche Sprache gelernt werden.
Kinder aus Migrantenfamilien haben häufig nur unzureichende Deutschkenntnisse. Auch durch Sprachförderung und Sprachtests vor der Einschulung waren die Defizite bisher nicht zu beheben. Wenn in den Familien kaum Deutsch gesprochen wird, haben die Lehrer es anschließend schwer, die Rückstände auszugleichen.
Dass es Defizite in der Integrationspolitik gibt, das wissen wir. Das wissen die verantwortlichen Politiker. Wir brauchen also ganz klar Maßnahmen zum besseren Erwerb der deutschen Sprache, und zwar so früh wie möglich.
Bislang waren besonders Einwanderer aus unteren sozialen Schichten durch zusätzliche Bildungsangebote nur schwer zu erreichen. Die türkische Gemeinde in Deutschland setzt auf eine Bildungsinitiative, die speziell auf die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft zugeschnitten ist.
Integration heißt Teilhabe. Wir müssen die Teilhabemöglichkeiten erweitern. Wir müssen im Bildungssystem alles tun, dass wir den mittelschichtorientierten Bildungssystem in ein anderes System entwickeln, damit auch Kinder aus unteren Schichten eine Chance haben. Das geht nicht nur um türkische Unterschichtkinder, sondern um deutsche und Aussiedler-Unterschichtkinder genauso.
Der Bundesinnenminister sieht die Integrationspolitik auf einem guten Weg.
Wahr ist, dass wir, und zwar die ganze Gesellschaft, wahrscheinlich auch Herr Sarrazin selbst, in den letzten 10, 20 Jahren die Folgen, die sozialen, die ökonomischen und die psychologischen Folgen von einem Teil von Migration unterschätzt haben. Es ist nur so, dass wir seit 5, 6 Jahren das längst geändert haben.
Ratschläge eines Provokateurs, so de Maizière, habe die Politik beim Thema Integration nicht nötig.
Der Fall Sarrazin beschäftigt die Regierung weiter. Bundespräsident Wulff hat um eine Stellungnahme zum Antrag der Deutschen Bundesbank gebeten, das Vorstandsmitglied abzuberufen. Das Finanzministerium wird nun prüfen, ob es rechtliche Einwände gegen einen solchen Schritt gibt. In der Geschichte der Bundesbank wurde bisher noch kein Vorstandsmitglied entlassen.
Es kommt nun auf ihn an. Bundespräsident Wulff prüft seit heute eine mögliche Entlassung von Bundesbankvorstandsmitglied Thilo Sarrazin. Den Antrag auf Abberufung hat der Bundespräsident heute erhalten. Eine heikle Angelegenheit, denn es ist damit zu rechnen, dass Sarrazin sich gegen eine Entlassung vor Gericht wehren wird. Bei seiner Buchvorstellung gab sich Sarrazin zuversichtlich, gegen keine Dienstpflichten verstoßen zu haben. Bundespräsident Wulff hat heute die Bundesregierung mit ins Boot geholt, um keinen formalen Fehler zu machen. Schriftlich heißt es dazu: Im Rahmen der Prüfung hat das Bundespräsidialamt zunächst die Bundesregierung um Stellungnahme gebeten. Allerdings, es gibt keine gesetzliche Regelung für die Entlassung von Vorstandsmitgliedern der Bundesbank. Deshalb empfehlen manche Verfassungsrechtler, das gleiche Verfahren wie bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern anzuwenden. Danach müssten Bundesregierung und Bundesrat die Abberufung in die Wege leiten.
Die Bundesregierung kann sich, so ist meine Rechtsauffassung, nicht aus dem Verfahren und aus der Verantwortung herausstehlen. Sie muss offiziell zusammen mit dem Bundesrat einen Antrag stellen.
Keine Einzelmeinung unter Staatsrechtlern. In der Bundesregierung sieht man das anders. Eine bloße Stellungnahme sei ausreichend. Das Bundesfinanzministerium soll nun für die Bundesregierung federführend prüfen, ob eine Abberufung von Sarrazin rechtlich einwandfrei wäre.
Deutschland und Polen nehmen Kurs auf eine noch stärkere Zusammenarbeit als bisher. Das vereinbarten beide Seiten bei dem Antrittsbesuch des neuen polnischen Präsidenten Komorowski in Berlin. Bundespräsident Wulff bezeichnete Komorowski als so wörtlich Riesenchance für das Verhältnis beider Länder. Gemeinsam mit Wulff besuchte Komorowski die Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen.
Gemeinsame Kranzniederlegung an der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Polens neuer Staatspräsident Bronislaw Komorowski sucht die Aussöhnung, das Gespräch, will an die Vergangenheit erinnern. Das tat er auch am Mittag, als er im Reichstag deutsche Bürger auszeichnete. Sie hatten den polnischen Widerstand während der kommunistischen Diktatur in Polen unterstützt. Darunter auch Fernsehjournalisten der ARD, die trotz Verbots Bilder aus Polen schmuggelten. Komorowski begreift den Blick in die Vergangenheit als Chance für die Zukunft. Natürlich müssen wir aufgrund unserer schwierigen Geschichte Anstrengungen unternehmen, uns an viele Dinge zu erinnern. Aber es geht mir vor allem darum, dass wir diese positive Schicksalsgemeinschaft, die uns jetzt auch verbindet, dass wir die besonders betonen. Mit militärischen Ehren empfing der Bundespräsident seinen polnischen Amtskollegen. Komorowski will anders als sein Vorgänger die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen wiederbeleben, das sogenannte Weimarer Dreieck. Eine Riesenchance sei er für Deutschland, sagte Wulff am Nachmittag in Schloss Bellevue.
Er hat sich immer eingesetzt für das deutsch-polnische Verhältnis. Dafür bin ich ihm ausdrücklich dankbar. Und jetzt wollen wir in den nächsten Jahren viele gemeinsame Veranstaltungen machen, um in die junge Generation weiterzugeben, was für Gemeinsamkeiten Deutschland und Polen haben.
Freundlicher Empfang des polnischen Staatsoberhaupts auch im Bundeskanzleramt. Beide wollen die gemeinsamen Beziehungen zum Nachbarland vertiefen, hieß es nach dem Gespräch.
In Portugal ist einer der spektakulärsten Prozesse um Kindesmissbrauch zu Ende gegangen. Im Zusammenhang mit der sogenannten Casa Pia-Affäre sprach ein Gericht in Lissabon 6 Angeklagte schuldig. Sie erhielten lange Haftstrafen, unter ihnen mit Carlos Cruz, ein bekannter Fernsehmoderator. Das Gericht geht davon aus, dass die Gruppe über Jahre Kinder eines Waisenhauses sexuell missbrauchte.
Umringt von Kameras wie so oft, Carlos Cruz, Portugals bekanntester Fernsehentertainer. Aber diesmal nicht auf der Showbühne, sondern auf dem Weg zur Urteilsverkündung. Wie auch dieser frühere Botschafter, der zweite prominente Angeklagte im Prozess um sexuellen Kindesmissbrauch. Nach fast 6 Jahren und vielen Verzögerungen die Urteile. Fernsehstar Cruz muss für 7 Jahre ins Gefängnis. Wesentlich höher das Strafmaß für den Mann, der als einziger gestand, 18 Jahre. Er organisierte die sexuelle Ausbeutung von Kindern, und zwar als Gärtner in der Casa Pia, einem renommierten staatlichen Waisenhaus. Hier wurden die Opfer erpresst und zur Prostitution gezwungen. Einige von ihnen sind über Jahre hinweg immer wieder vergewaltigt worden. Natürlich bin ich aufgewühlt. Für uns Opfer war der Prozess schmerzhaft, aber jetzt tut es gut, dass die Täter verurteilt wurden. Carlos Grusch hat, wie alle Verurteilten, angekündigt, dass er in Berufung gehen will. Die meisten Beobachter sehen die Urteile mit Genugtuung. Für die Opfer, die ausgesagt haben, ist es ganz wichtig, endlich zu wissen, ja, das Gericht glaubt ihnen. Diese Verbrechen haben wirklich stattgefunden. Die Verurteilten jedoch, so entschieden die Richter, müssen ihre Strafen zunächst nicht antreten und konnten das Gericht frei verlassen. Ein Berufungsverfahren, so wird geschätzt, dürfte noch einmal bis zu 3 Jahre dauern.
Eine neue Welle der Gewalt erschüttert Pakistan. Bei dem 2. schweren Anschlag binnen einer Woche wurden heute in der Stadt Quetta mehr als 50 Menschen getötet. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Selbstmordattentäter bei einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser in die Luft gesprengt. Wer hinter der Tat steht, ist noch unklar.
Die Wucht der Explosion war enorm, als sich der Attentäter in die Luft sprengte. Er war mitten unter den etwa 450 schiitischen Gläubigen, die den Jerusalem-Tag begingen. Sie wollten mit der Prozession ihre Solidarität mit den Palästinensern bekunden, als die Bombe explodierte. Panik brach aus. Die Polizei brauchte Stunden, um die Lage in Quetta wieder unter Kontrolle zu bringen. Und es war nicht der einzige Anschlag heute. Auch im Nordwesten bei Peshawar explodierten Sprengsätze. Weder die Regierung noch die Sicherheitskräfte sind in der Lage, solche Anschläge zu verhindern. Solche terroristischen Gruppen gibt es schon sehr lange in Pakistan. Und wir wissen, dass sie diese Anschläge verüben, damit die Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren. Bereits am Mittwoch gab es in Lahore, ebenfalls auf eine schiitische Prozession, einen Anschlag mit mehreren Toten. Die Gewalt in Pakistan nimmt wieder zu. Politische Beobachter gehen davon aus, dass die Taliban und andere Extremisten nun wieder verstärkt versuchen, den durch die Flutkatastrophe ohnehin geschwächten Staat weiter zu destabilisieren.
Vor dem Bonner Landgericht hat der Prozess um die Spitzelaffäre bei der Telekom begonnen. 3 ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens müssen sich verantworten, unter ihnen der frühere Leiter für Konzernsicherheit. Er räumte ein, in den Jahren 2005 und 2006 Verbindungsdaten von Aufsichtsräten, Betriebsräten und Journalisten ausspioniert zu haben. Ziel war es, zu erfahren, wie Informationen aus dem Unternehmen in die Medien gelangten. Als das Ausmaß der Affäre bekannt wurde, erstattete die Telekom vor 2 Jahren Strafanzeige.
In Stuttgart haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 demonstriert. Sie zogen durch die Innenstadt. Aktivisten besetzten 2 Bäume im Schlossgarten, die für die Bauarbeiten gefällt werden sollen. Sie seien Symbol dafür, was durch das Milliardenprojekt zerstört werden solle. In Stuttgart soll der Hauptbahnhof von einem Kopf zu einem Durchgangsbahnhof umgebaut und unter die Erde verlegt werden.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute Abend in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Das Team tritt in Brüssel gegen Belgien an.
Es soll ein erfolgreicher erster Pflichtspielauftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft seit dem Ende der Weltmeisterschaft in Südafrika werden. Bundestrainer Joachim Löw setzt deshalb sowohl auf das WM-Personal als auch auf die WM-Taktik. Heißt, er will wieder offensiven Fußball spielen lassen. Philipp Lahm wird dabei das deutsche Team zum 10. Mal als Kapitän auf den Platz führen. Manuel Neuer geht als Nummer 1 im Tor in die EM-Qualifikation. Die Bilanz gegen Belgien ist äußerst positiv. In 6 Pflichtspielen gab es 6 Siege. Zudem ist Deutschland in der Ära Löw auswärts noch ungeschlagen. Rund um das König-Baudouin-Stadion wurden seit den Nachmittagsstunden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, nachdem es Meldungen über die Anreise von zahlreichen deutschen Hooligans nach Brüssel gegeben hatte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 4. September.
Kühle Luft strömt zu uns. Das Temperaturniveau ändert sich auch über das Wochenende hinaus kaum. Dabei profitiert morgen schon der Westen Deutschlands von dem Hoch bei Norwegen. Im Nordosten fallen heute Nacht einzelne Schauer, sonst ist es meist trocken und es klart teilweise auf. Vor allem in Flusstälern bildet sich hier und da Nebel. Am Tag ist es im Westen freundlich, sonst Sonne und dichtere Wolken im Wechsel. Hier und da fallen einzelne Schauer, im Osten und Südosten sind Gewitter möglich. Der Wind weht meist schwach aus Nord bis Nordost, an der Ostsee mäßiger Ostwind. Heute Nacht 3 bis 10 Grad, an der See 12 Grad. Am Tag 16 Grad im Nordosten und 23 Grad im Breisgau. Am Sonntag viel Sonnenschein, im Osten einzelne Schauer. Auch am Montag ist es meist sonnig und weitgehend trocken. Am Dienstag in der Nordosthälfte weiter viel Sonne, von Südwesten kommt Regen auf.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen gegen 21.35 Uhr mit Susanne Holst in der Halbzeitpause des Fußballspiels Belgien-Deutschland.